Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Freibäder schließen, aber einige Fragen bleiben offen. Zum Beispiel, warum dürfen weiblich gelesene Menschen nicht deutschlandweit oben ohne baden? In Göttingen gab es ja ein Experiment in diesem Sommer. Da war es allen erlaubt, oben ohne zu baden, zumindest an den Wochenenden. In Berlin klagt gerade eine Frau dagegen, dass ihr das oben ohne Sein untersagt wurde. Wir schauen gleich auf mehrere Initiativen zu nackten und zu verdeckten Oberkörpern und blicken zurück, wie sich Freizügigkeit in Deutschland über die Jahrzehnte verändert hat. Der wahre Mensch ist der nackte Mensch, das soll Goethe gesagt haben. Wahr und zumindest halbnackt können sich heutzutage Menschen zeigen, die männlich gelesen werden. Alle anderen müssen mit Problemen rechnen, wenn sie im Schwimmbad oder auch in Parks oben ohne rumlaufen. Dabei gilt Deutschland als eine der Wiegen der Freikörperkultur. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wollte die Lebensreformbewegung zurück zur Natur. In der Weimarer Zeit avancierte die Nacktkultur dann mancherorts sogar zum Mainstream. Wie sich die Freikörperkultur im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, zeichnet Stefanie Oswald nach.
Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Infolge der Industrialisierung kommt es zur Bevölkerungsexplosion. Die Großstädte platzen aus allen Nähten. Es ist eng, dreckig, es stinkt. Und die Menschen sehnen sich zurück zur Natur. Es entsteht eine Gegenbewegung, die Lebensreformbewegung und als Teil davon die Freikörperkultur. Die Historikerin Maren Möhring von der Universität Leipzig forscht seit Jahrzehnten über die Nacktkultur.
Es war keine naturwissenschaftliche Richtung in diesem Sinne, sondern teilweise gab es auch naturreligiöse Strömungen, aber es ging eher darum, selbst für den eigenen Körper zu sorgen.
Das Mantra lautete:
Wir müssen raus aus den Korsetts, aus den einengenden Bekleidungen der Zeit und uns nackt und frei bewegen können. Und dann werden wir auch wieder gesunden und zum Ursprung, zum Eigentlichen zurückkehren können.
Vor allem Männer frönten der Nacktkultur. Sie turnten zunächst noch in sogenannten Dreiecksbadehosen, die Frauen in sogenannten Lichthemdchen. Erst im 20. Jahrhundert fielen die Hüllen ganz.
Es gab zunächst einmal kleine Logen, nannten die sich dann auch, also elitäre Vereine, wo man sich auf privaten Grundstücken, die dann irgendwie möglichst mit hohen Hecken versehen waren, getroffen hat im kleinen Kreis. Und im Laufe der Zeit, als es dann so ein bisschen populärer wurde, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es dann größere sogenannte Luftbäder.
Die verschiedenen Ideologien der Zeit spiegelten sich in der FKK-Bewegung wider. Neben bürgerlichen und proletarischen gab es auch völkische Richtungen. Richard Ungewitter etwa propagierte extreme rassenhygienische und antisemitische Positionen.
Er war großer Verfechter der nackten Gattenwahl. Das bedeutet, dass man, bevor man heiratet, die Person, mit der man sich verehelichen möchte, einmal nackt gesehen hat, um zu sehen, ob da irgendwelche von ihm als Degeneration betrachteten Dinge zu beobachten sind oder ob die Person eben gesund ist. Und bei ihm war das auch ganz klar antisemitisch motiviert, dass man nämlich beschnittene, assimilierte Juden erkennen kann.
Nach dem Ersten Weltkrieg avancierte die Nacktkultur zum Massenphänomen. Mehr als 100.000 Anhänger organisierten sich in Vereinen. Eine ungleich größere Zahl machte einfach mit.
Also gerade nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland ja aufgrund des Versailler Vertrags dann auch keine Armee mehr hatte, wurde sozusagen sehr stark auf Leibesertüchtigung gesetzt. Und damit hat die FKK-Bewegung es auch geschafft, gesellschaftlich akzeptiert zu werden.
Den Nationalsozialisten waren die Vereine zur Freikörperkultur dennoch suspekt, so Maren Möhring.
Die FKK-Bewegung hatte schon die Idee, und das ist etwas, womit die Nazis Probleme hatten, zu sagen, ich arbeite an meinem Körper und perfektioniere den und der verändert sich dadurch. Und diese Veränderlichkeit des Körpers, das war etwas, wo eben die stark biologistisch argumentierenden Nationalsozialisten ein Problem hatten. Weil für sie klar war, der jüdische Körper ist per se nichts wert, der kann sich auch nicht aufwerten durch Sport oder ähnliches.
Wie alle Vereine werden auch die der FKK-Bewegung nach 1933 verboten. Das trifft vor allem die proletarischen Vereine hart, die sich auflösen.
Die bürgerliche FKK-Bewegung hat sich dann neu sortiert und in dem Bund für Leibeszucht zusammengefunden, wurde dann also gleichgeschaltet. Und auch schon Name sagt ja auch schon, Bund für Leibeszucht ist eben auch nochmal eine andere Ausrichtung. Da ging es um einen disziplinierten Umgang mit dem eigenen Körper und auch um die sportliche Ausbildung des Körpers.
Nach dem Krieg verbieten die Alliierten den Bund für Leibeszucht. In den westlichen Besatzungszonen entstehen nach und nach wieder einzelne FKK-Vereine, die im repressiven Klima der Nachkriegszeit allerdings eher im gesellschaftlichen Abseits bleiben. Mit einem zunehmend liberaleren Umgang mit Sexualität und Nacktheit in Medien und Alltagspraxis in den 1960er Jahren entwickelt sich die FKK-Bewegung erneut zu einem Massenphänomen. Nicht mehr nur an Urlaubsstränden, sondern auch in Naherholungsgebieten oder städtischen Grünanlagen tummeln sich die Nackten. Anders ist es in der DDR. Dort bietet die Freikörperkultur einen Freiraum jenseits staatlicher Kontrolle.
Es gab eine sehr große Anhängerschaft, die aber eher eben in kleineren Gruppen sich an der Ostsee getroffen hat und dort FKK praktiziert hat. Das wurde zunächst von der SED stark bekämpft, also in den 50er Jahren kennt man da noch ganz viele Razzien, die dann an den Stränden an der Ostsee durchgeführt wurden. Dann haben sich die Leute angezogen, wenn die Polizisten kamen, sich danach wieder ausgezogen. Das war irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und schließlich hat sich aber die DDR-Regierung dann dazu entschieden, das eben zu dulden, dass die Leute FKK betreiben.
Trotz ihrer Verbreitung in Ost und West, sagt Maren Möhring, dürfe man aber eines nicht übersehen. Es sei ein spezifisch deutsches Phänomen, das in den großen Städten und vor allem im protestantischen Norden weiter verbreitet war als in katholischen Regionen.
Ich fand es auch interessant zu sehen, dass eben nach der Wende dann auch noch mal an der deutsch-polnischen Grenze so Probleme gab. Also dass das katholische Polen dann auch mit der Nacktheit irgendwie der Deutschen da auch nicht so viel anfangen konnte.
Die Frage, wie viel Nacktheit eine Gesellschaft toleriere, findet Maren Möhring hochaktuell. Denn als Einwanderungsland muss sich die deutsche Gesellschaft mit unterschiedlichen Körperpraktiken und Konzepten auseinandersetzen. Und durch die Überpräsenz von nackten, vermeintlich perfekten Körpern in den sozialen Medien gewinne die Intimität des bedeckten Körpers eine neue Bedeutung.
Stefanie Oswald war das mit einem kleinen Rückblick auf die Freikörperkultur und das Nachdenken über den Körper in Deutschland. Wie viel Nacktheit eine Gesellschaft toleriert, ist eine sehr aktuelle Frage, wie wir gerade gehört haben. Jetzt kommen wir zu genau dieser Frage. Ein Vorfall an einem heißen Sommertag hat nämlich zu hitzigen Debatten geführt. Das war im Juni 2021, als eine Frau oberkörperfrei an einem Wasserspielplatz lag. Sie wurde von Sicherheitskräften und von der Polizei aufgefordert, ihre Brüste zu bedecken oder das Gelände zu verlassen. Seit heute verhandelt das Berliner Landgericht ihre Klage wegen Diskriminierung. Eine Berliner Initiative fordert schon länger mehr Freiheit für Oberkörper. Welche Argumente sie vorbringt und warum andere AktivistInnen fordern, dass alle männlich gelesenen Menschen ihre Oberkörper bedecken, auf Festivals zum Beispiel, das hat Johanna Tirntal herausgefunden.
Fahrraddemo in Berlin im Sommer 2021. Ein paar hundert AktivistInnen radeln übers Tempelhofer Feld. Viele Männer im BH und die Frauen oben ohne. Die Demo war eine Reaktion auf einen Fall wenige Tage zuvor. Eine Frau ohne Oberteil war von der Polizei von einem Wasserspielplatz verwiesen worden. Die Gruppe, die immer wieder zu solchen Demos aufruft, heißt Gleiche Brust für alle.
Es ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen AktivistInnen in vielen, vielen Städten Deutschlands, beispielsweise Berlin, Dresden, Göttingen, Heidelberg, Augsburg und noch viele weitere. Was wir gemeinsam betreiben, ist eine Petition auf change.org.
Was wollen wir? Gleiche Brust für alle möchte, dass bundesweit in Ergänzung zu Artikel 3 des Grundgesetzes,
das ist das Verbot der Ungleichbehandlung,
dass bundesweit in Ergänzung zu Artikel 3 des Grundgesetzes sowie der lokalen Kleiderordnungen eine konkrete Regelung geschaffen wird, die eine explizite Erlaubnis beinhaltet, dass alle Personen, unabhängig des Geschlechts, sich gleichermaßen ohne Einschränkungen mit freiem Oberkörper bewegen dürfen.
Ich bin Juri, ich bin 34 Jahre alt. Das Thema liegt mir schon sehr lange am Herzen, weil ich es schon mein ganzes Leben lang sehr ungerecht finde.
Ich treffe Juri in der hellen Kanzlei eines Berliner Anwalts. Jori ist nicht die Frau, die vom Berliner Wasserspielplatz geflogen ist. Aber Jori hat ein ähnliches Anliegen.
Ich war im Frühjahr in einer Reha-Einrichtung wegen eines Bandscheibenvorfalls und sollte dort unter anderem auch Übungen im Wasser machen und wurde davon ausgeschlossen, weil ich dort ohne Oberteil hingegangen bin. Was ungerecht und doch sehr konsternierend fürs Jahr 2022 ist.
Jori ist nicht binär, möchte sich also weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Ich frage, welche Pronomen ich später benutzen darf.
Ich benutze alle, am besten wild durcheinander gewürfelt.
Also, gemeinsam mit seinem Anwalt Georg Fehle versucht Jori, Gleichbehandlung für ihre Brust zu erkämpfen.
Ich wurde angesprochen, ob in diesem Fall juristisch etwas möglich ist. Sehe, dass da was möglich ist. Und hier wird auch noch dazu kommen, dass das Bundesverfassungsgericht 2017 mit der Entscheidung zum dritten Geschlecht auch nochmal ganz klar gesagt hat, dass es eigentlich von den Menschen nicht erwartet werden kann, sich geschlechtlich einzuordnen gegenüber dem Staat. Letztlich sind das öffentliche Einrichtungen.
Wie die Badeanstalt, die Jori vom Reha-Schwimmen ausgeschlossen hat. Er wird Schmerzensgeld fordern, notfalls vor Gericht. Schließlich hat sie wegen der Ungleichbehandlung der Brust eine medizinische Leistung nicht erhalten. Aber was ist überhaupt die rechtliche Grundlage, eine Brust in der Öffentlichkeit zu verbieten?
Das wäre halt 118 Ordnungswidrigkeitengesetz. Und dann gibt es einen strafrechtlichen Ansatzpunkt. Also das ist der 183a StGB. Hier würde es tatsächlich um ein sexuelles Verhalten gehen. Das wäre die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Hier wird man wohl sagen können, dass das bloße Zeigen des nackten Körpers für sich genommen noch keine sexuelle Handlung ist.
Was den Ordnungswidrigkeiten-Paragraphen zur Belästigung betrifft, argumentiert Georg Fehle mit dem geänderten Sittengefühl und eben mit dem Grundgesetz. Paragraph 3 müsste eigentlich verbieten, Brüste ungleich zu behandeln.
Wichtig wäre mir noch, dass sich diese Debatte jetzt nicht so auf Badeeinrichtungen verschärft, weil es gibt noch viele andere Orte im öffentlichen Raum, wo es normal ist, männlich gelesen Oberkörper zu sehen mit flachen Brüsten. Aber sobald sich eine runde Brust dazwischen tut, das immer noch als Stein des Anstoßes gesehen wird. Und da müsste auch noch viel mehr getan werden.
Die Normen und Gesetze, was das betrifft, sind weniger alt, als wir denken. So wurde zum Beispiel Oberkörperfreiheit für Männer in den USA erst 1936 legalisiert. 1934 war Clark Gables nackter Oberkörper im Film »Es geschah in einer Nacht« noch ein Skandal. 1935 mussten 42 Männer in Atlantic City insgesamt $87 Strafe bezahlen, weil sie oben ohne waren. Die Stadtbeamten postulierten damals:
We'll have no gorillas on our beaches.
Ein Ort, wo heute wieder über männliche Oberkörperfreiheit diskutiert wird, sind Musikfestivals.
Es sind im einzelnen Crews verschiedene Schilder aufgetaucht oder an Tresen, wo drauf stand: No shirt, no service.
Das Thema führte 2018 zu einer Debatte auf dem Fusion Festival, bei dem jährlich 80.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zusammenkommen. Ich habe darüber mit Andrea und Eule aus der Festivalorganisation gesprochen.
Und es hat sich am Anfang auch beschränkt auf Bars, wo klar war, okay, no shirt, no service heißt, du bekommst hier, zumindest wenn du ein männlich gelesener Cis-Mann bist, ohne Shirt nichts zu trinken.
Cis-Mann, das bezeichnet jemand, der sich dem Geschlecht zugehörig fühlt, das bei der Geburt zugeschrieben wurde. Die lateinische Vorsilbe cis bedeutet diesseits, im Gegenteil zu trans, was jenseits oder darüber hinaus bedeutet. Auf dem Fusion Festival wurden Eule und Andrea von der Aktion überrascht. Sie war nicht intern abgesprochen. Hinter der Idee stehen mehrere Gründe. Einerseits bedeutet ein Festival volle Tanzflächen, schwitzende Körper. Da kann es schon mal unangenehm sein, wenn viele oben ohne sind und man ständig mit der nackten, schwitzenden Haut der anderen in Kontakt kommt. Und?
Also es gibt einfach Menschen mit Gewalterfahrung, Erfahrung mit sexualisierter Gewalt, für die triggert das einfach auch bestimmte Erlebnisse oder Situationen, könnte ich mir vorstellen, ist auch mit einer der Gründe.
Und es geht den No-Shirt-No-Service-Aktivistinnen darum, dass Männer ihre Privilegien reflektieren sollen. Frauen können nicht einfach so oben ohne auf einer Party rumlaufen, ohne sexualisiert zu werden. Das heißt, Männer würden sie, ob bewusst oder unbewusst, begaffen.
Und wir wollen, dass sich alle frei fühlen können, unabhängig von ihrem Geschlecht, auf der Fusion nackt rumzulaufen und sich wohlfühlen. Wenn das für Einzelne dann nicht möglich ist, dann muss man das Problem analysieren und muss überlegen, was ist zu tun. Aber das Shirt, hatten wir ja dann auch am Ende der Diskussion, das Shirt ist nicht das Problem und vor allem das Shirt löst nicht das Problem.
Das ist auch Joris Meinung.
Ich finde, dass alle dieselben Freiheiten genießen sollten, aber wenn ich das für mich beanspruche, dann sollte es logischerweise für alle anderen auch gelten.
Johanna Tirntal war das über die Debatte um freie Oberkörper. Das waren die Zeitfragen Kultur und Geschichte für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.